Hallo Julia.
Ja, hallo Heinz. Schön, dich wieder zu hören.
Ja, diesmal wieder über Technik, genau. Was ja den Zeiten geschuldet ist, in denen wir gerade leben.
Ganz genau. Und wir hoffen auch, dass wir eine bessere Qualität heute aufnehmen. Letztes Mal war das ja unser erster Versuch und jetzt haben wir ein paar Sachen angepasst. Wir sind ja lernfähig und ja, bin neugierig, ob das besser wird. Genau, wir machen dann auch gleich die Einführung in die heutige Folge und wir hatten ja letztes Mal über die Corona-Krise und Zuversicht gesprochen und hatten uns ja gefragt, ja, sollen wir mit auf dieses Thema aufspringen, denn so viele sprechen gerade über Corona und haben dann doch an unseren Zuhörerzahlen gesehen, dass das ein Thema ist, das durchaus gerade wichtig ist und viele Zuhörer auch annehmen. Und daher war die Entscheidung, dass wir heute auch wieder das Thema Corona thematisieren, aber vielleicht noch mal unter einem anderen Blickwinkel, und zwar ja noch mal das Thema Führung in und während dieser Krise. Denn wir arbeiten alle gerade im Krisenmodus, kann man ja eigentlich sagen. Die Arbeitswelt hat sich verändert, ob für den Einzelnen, also wir sitzen alle im Homeoffice, wir sitzen bei unserer Aufnahme nicht mehr in einem Raum, sondern sehen uns über Video. Die Teamzusammenarbeit hat sich verändert, aber ich denke insbesondere auch die Führungsarbeit.
Ja, und es ist ja schon auch interessant, also weil du das ja nochmal ansprichst, ob wir uns auf dem Thema auf dem Themenfeld auch tummeln sollen oder nicht. Aber was mir halt auffällt, ist, dass dieses Thema jede Kommunikation dominiert. Also egal, mit wem du redest und was du eigentlich willst, es ist immer so, dass dieses Thema Corona sich in den Vordergrund schiebt. Und ich weiß gar nicht, ob es dir auch so geht wie mir. Wir haben gestern Abend irgendeine Fernsehserie angeguckt. Und da siehst du dann Leute rumlaufen, die sich umarmen und die Hand geben und Konferenzen abhalten. Und das Gehirn kann gar nicht anders, als diesen Zustand, den du da siehst, vergleichen mit dem, in dem du selber lebst momentan. Mhm. Also es kommt einem, also gestern habe ich gesagt, ja, damals war das noch so, da sind wir noch in einem Konferenzraum zusammengesessen. Naja, und das hat uns, wie du sagst, bewogen, doch uns nochmal mit dem Thema zu befassen. Und ich habe auch noch ein paar persönliche Feedbacks bekommen zu unserem Podcast, zu unserem letzten Podcast, der sich mit Corona beschäftigt, und die waren auch alle sehr positiv und hatten den Tenor, ja, das ist schon richtig, dass ihr das auch mal besprecht. Und der dritte Punkt ist, dass da auch Führungskräfte dabei waren, die jetzt sich bei mir melden und mit der Frage hier auftauchen, was kann ich denn jetzt für mich und für meine Mitarbeiter, für meine Kollegen tun? Also es ist offensichtlich ein Thema, was viele Leute beschäftigt, natürlich auch die Führungskräfte. Und jetzt an euch Hörer gesprochen, ihr seid jetzt vielleicht nicht alle Führungskräfte, aber wir versuchen das Thema mal so zu gestalten, dass, wenn es ganz gut geht, jeder vielleicht ein paar Anregungen zur Reflexion mitbekommt.
Genau, denn egal, ob man Führungskraft ist oder nicht, jeder Mensch ist ja eigentlich gerade von ja dem Thema Unsicherheit betroffen. Ja, also wie geht es weiter? Und das erlebe ich in meinem Netzwerk, ist auch für viele Führungskräfte ein Thema. Wie gebe ich Mitarbeitern in so einer Krisensituation Halt? Denn man weiß ja erstmal nicht, wie es weitergeht. Und es ist ja auch eine schwierige Situation, die uns bevorsteht, auch wenn wir natürlich zuversichtlich und positive oder Chancen sehen. Aber viele haben natürlich Angst vor dieser wirtschaftlichen Situation. Was würdest du Führungskräften raten, die sich einfach mit diesem Thema auseinandersetzen? Wie kann ich als Führungskraft meinen Mitarbeitern Halt in dieser Situation geben?
Ja, und da gehe ich, ich bin ja Psychologe, da gehe ich sogar noch ein Stück weiter. Mhm. Ich glaube nicht, dass es einzig um wirtschaftliche Ängste geht. Mhm. Wir hatten beim letzten Podcast ja das Thema Unsicherheit thematisiert als ein Gefühl, was uns in den Grundfesten erschüttern kann. Also weil wir eben nicht wissen, wie es weitergeht, weil dieser winzig kleine Virus uns schon sehr arrogante Menschen, die geglaubt haben, alles im Griff zu haben, erschüttert. Und letztlich geht es ja auch um so Dinge, also du hast jetzt in deiner Frage, zufällig oder nicht, viermal das Wort Angst verwendet. Es geht um Angst, es geht um Endlichkeit, es geht auch um Sterblichkeit. Und wenn ich mit Mitarbeitern über ökonomische Konsequenzen oder Arbeitskonsequenzen oder Konsequenzen für die Familie oder für die Kinder rede, dann müsste ich immer auch im Blickfeld haben, dass es um sehr tief sitzende menschliche Fragestellungen geht. Also es geht nicht nur um die Ökonomie, sondern es geht um die Frage, wo sind meine Koordinaten in dieser Welt? Also damit hörst du schon raus, das sind eventuell sehr ernsthafte Gespräche, wo ich als Führungskraft auch mal sagen kann, naja, sag mal, wie geht's dir denn wirklich? Was beschäftigt dich denn am meisten? Also das ist mal die eine Seite, dass wir nicht auf der oberflächlichen Ebene bleiben müssen, je nach Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, sondern auch den Mut haben müssten, sehr zentrale menschliche Themen in den Mittelpunkt zu stellen, falls unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin das möchte oder falls wir das Gefühl haben, die möchten das.
Ja, das halte ich für eine unglaublich wichtige Frage. Und wenn eine Führungskraft entscheidet, diese Frage zu stellen, dann kann ich mir vorstellen, ist ja Empathie unglaublich wichtig, aber dann natürlich auch solche Themen wie Zuhören und vielleicht auch eine gewisse Wärme ausstrahlen, ne, die man vielleicht als Führungskraft manchmal auch vielleicht nicht so oft zeigt, ne, würde ich hier mal sagen. Aber wenn du sagst, die Frage lautet, wie geht es mir wirklich, dann muss man da einfach auch eine Vertrauensbasis schaffen, ne?
Das ist richtig, das ist richtig. Es ist ja sowieso immer eine Führungsfrage für alle Vorgesetzten dieser Welt, wie viel Nähe lasse ich denn überhaupt zu? Also wie viele Themen lasse ich an mich herankommen? Und die Aussage, ich bin nicht der Psychotherapeut meiner Mitarbeiter, ist selbstverständlich richtig. Das bist du auch nicht als Vorgesetzter. Aber wir sind ja jetzt momentan mit ganz anderen tief menschlichen Themen tangiert. Und vielleicht ist es sogar besser, von der anderen Seite zu argumentieren, es wäre ziemlich falsch, die Tür zuzuschlagen in einer Situation, wo Menschen vielleicht zutiefst sich mit existenziellen Fragen auseinandersetzen. Also das müsste man als Chef, als Chefin mal mit auf dem Radar haben und auch die Frage sich nochmal stellen, wie viel Nähe lasse ich denn in dieser Situation zu? Und Nähe heißt nicht, sich in intime Fragen einzumischen, platte Fragen zu stellen, plump nach dem Privatleben zu fragen. Das ist nicht Aufgabe des Vorgesetzten. Der Vorgesetzte kann prüfen, ob die Tür dafür offen ist, aber er darf sie nicht eintreten. Es gehört sich einfach nicht. Aber wenn ich eine Mitarbeiterin habe, die sagt, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich das hinbekommen soll, wir hocken alle aufeinander, die Kinder machen mich verrückt und dann sagt mein Mann noch, ich soll kochen und nebenbei soll ich noch Videokonferenzen machen, dann merke ich schon, dass die Türe für persönlich private Themen schon ziemlich weit offen ist. Und dann bin ich auch legitimiert, danach Fragen zu stellen. Mhm. Aber nicht plump von vornherein. Da möchte ich bitte nicht missverstanden werden.
Ja, ich habe in meinem Netzwerk auch mal gefragt, welche Themen es denn aktuell so gibt. Und viele sprechen von dem Thema der Orientierungslosigkeit. Ich glaube, das hattest du ja auch in der letzten Folge schon mal angesprochen. Und da könnten Führungskräfte ja auch mit so einem Gespräch viel Positives bewirken, könnte ich mir vorstellen, indem man auch mit Mitarbeitern bespricht, wie könnte man denn so einem Tag jetzt auch Orientierung geben. Aber dafür muss man natürlich auch eine Offenheit und Vertrauen schaffen, dass man auch so ein Thema thematisieren kann. Ne?
Und das ist ein sehr, sehr gutes Thema, weil das Problem ist ja, dass wir sind es ja unglaublich gewohnt, durch äußere Taktung unser Leben gestaltet zu haben. Also wenn du in deinen Terminkalender guckst, da ist das Meeting, dann musst du das machen, dann musst du die Präsentation vorbereiten, dann musst du zu dem Kunden gehen, dann musst du dich mit der Kollegin vernetzen. Also wir sind ja extrem äußerlich getaktet gewesen. Und das, also viele Autoren und Denker haben immer schon warnend die Hand gehoben, ob diese äußere Taktung nicht durch einen Verlust an Innerem bezahlt wird. Und jetzt ist es soweit. Jetzt entfallen viele Haltegriffe dieser äußeren Taktung und wir sind auf uns selbst angewiesen. Und es findet, ob wir wollen oder nicht, eine Wendung nach innen statt. Mhm. Und es ist für die einen ein Fluch und für die anderen ist es ein Segen. Und was du sagst, als Vorgesetzter dann mit meinem Mitarbeiter zu besprechen, okay, wie schaut denn dein Tag aus? Was wirst du Vormittag machen? Was wirst du Nachmittag machen? Eventuell auch Aufgabenpakete zu definieren und damit ein bisschen Halt in das haltlos freie Leben, das uns jetzt dieses Virus aufzwingt, zu geben. Das ist, glaube ich, schon eine verantwortungsvolle Tätigkeit für Vorgesetzte.
Was hältst du denn davon? Eine Person hat mir gesagt, sie als Führungskraft sagt den Mitarbeitern, sie sollen doch am Ende des Tages eine Übersicht schicken von den Dingen, an denen sie an dem Tag gearbeitet haben.
Ja, ist eine gute Idee, weil vielen Menschen, nicht allen Mitarbeitern und auch nicht allen Menschen, aber vielen Menschen tut Struktur einfach gut, weil wir uns in der Struktur spüren, weil, wie in unserem letzten Podcast besprochen, der Tag nicht einfach so rumgeht, ohne dass du wirklich weißt, was du geleistet hast, getan hast, gemacht hast. Und ob das jetzt am Ende des Tages oder am Morgen oder am Ende des Tages für den nächsten Tag stattfindet, das würde ich dann sehr abhängig machen von der jeweiligen, vom jeweiligen Mitarbeiter, von der jeweiligen Aufgabenfülle. Und die Grundidee aber der Strukturierungshilfe, die bleibt natürlich. Mhm. Das ist schon eine sehr, sehr gute Idee.
Könnte das von Mitarbeitern aber auch nicht so als Kontrollthema aufgenommen werden? Jetzt bin ich im Homeoffice und meine Führungskraft versucht, mich zu kontrollieren, was ich denn hier so mache.
Das ist ein ganz guter Punkt. Mhm. Also all diese Methoden werden nur dann funktionieren, wenn wir uns nicht einem zu großen Autoritätsverdacht aussetzen. Mhm. Also wenn ich jetzt in meinem Homeoffice sitze und sage, mein Chef, der kann es nicht lassen, jetzt will er mir da auch noch vorschreiben, wann ich auf die Toilette gehen soll, dann hat es nicht funktioniert. Mhm. Wenn ich aber mit meinem Mitarbeiter darüber rede, welche Ideen er denn hat, den Tag zu organisieren und wo ich vielleicht behilflich sein kann und was mir dazu einfällt. Also wenn das wirklich dialogisch entwickelt wird und wenn es die Idee des Mitarbeiters ist, zu sagen, naja, am Nachmittag, da könnte ich mich ja mal einlesen in XY oder nochmal die Zahlen von Z berechnen oder eine Excel-Tabelle aufmachen und da nochmal nachgucken oder eine Strategie, ein Strategiepapier entwerfen. Wenn es die Idee des Mitarbeiters ist, die er mit mir als Vorgesetzten diskutiert, dann ist das, was wir in der Psychologie Commitment nennen, deutlich höher. Und dann ist es auch nicht diesem Autoritätsverdacht oder Hierarchieverdacht ausgeliefert. Aber da muss man, das ist eben diese Frage des sensiblen Umgangs. Wahrscheinlich müssen Vorgesetzte gleichzeitig auch auf gewohnte Hierarchietools verzichten lernen und Selbstverantwortung fördern. Und diejenigen, die das immer schon getan haben, das ist jetzt ein bisschen ein moralischer Zeigefinger, tun sich natürlich in der Situation leichter mit ihren Mitarbeitern, als die, die gewohnt waren, sehr autoritär, sehr direktiv zu führen. Also selbst wenn die Mitarbeiter das so geschätzt haben, aber die Situation ist jetzt halt eine andere.
Ja, sehr interessant, denn wir hatten uns auch mal darüber unterhalten, wie sich Führung verändert und hatten über Hierarchie und Autorität gesprochen. Und jetzt zwingt uns diese Krise oder zwingt die Führungskräfte, die sozusagen immer noch daran festhalten, das jetzt doch zu verändern. Und auch das ist sicherlich eine Chance für alle, für die Teams, für die Mitarbeiter, für die Führungskräfte, oder?
Das ist eine ganz, ganz große Chance. Es gab einen Psychologen namens McGregor, der hat gesagt, wenn man Vorgesetzte untersucht, dann gibt es zwei Einstellungen Mitarbeitern gegenüber. Er hat es genannt die Theorie X und die Theorie Y. Und die Theorie X heißt, vielleicht verwechsel ich jetzt X und Y, aber darauf kommt es nicht an, die Mitarbeiter sind faul, intrigant, hinterfotzig und gucken nur das Minimale zu erfüllen, was gerade eben zu erfüllen ist. Und deswegen muss man sie dauernd kontrollieren. Und die andere Theorie, Y, die sagt, Mitarbeiter sind motiviert, sind daran interessiert, auch gute Leistungen abzuliefern, sind kreativ und grundsätzlich willig. So, und diese Theorien, ich habe so ein bisschen im Internet recherchiert, was es denn da so für Mainstream in den Blogs gibt und so. Und da taucht tatsächlich auf, also nicht so dominant, aber doch auch spürbar, dass viele Vorgesetzte fürchten, wenn man die Mitarbeiter jetzt total ins Homeoffice lässt, dann machen die, was sie wollen. So. Und erstens glaube ich nicht, dass es so ist, oder ich glaube, dass es nur für ganz wenige gilt. Und zweitens wird man, wenn man diese Theorie als Vorgesetzter in sich für richtig hält, auch nie Mitarbeiter wirklich motivieren können. Weil Mitarbeiter spüren sowas. Also ganz schnell. Wir wissen in der Psychologie ja sowieso nicht so richtig genau, warum unsere Kommunikationspartner immer viel mehr über uns wissen, als wir selber manchmal. Also das ist ein empfindlicher Punkt und eine ganz große Chance, nochmal über sein eigenes Führungsverhalten zu reflektieren und nachzudenken und sich zu überlegen, warum bin ich denn so, war das alles richtig, was habe ich denn für Meinungen über meine Mitarbeiter, sind die tatsächlich gerechtfertigt oder auch nicht oder gibt es Ausnahmen und vor allem nicht alle über einen Kamm scheren. Das sind immer völlig verschiedene Leute. Julia, ich habe noch ein Thema.
Gerne.
Was dem zu widersprechen scheint, aber was genauso dazugehört. Also wir hatten ja jetzt geredet über Ängste, über die Tiefe der Betroffenheit, über das, was uns gerade widerfährt. Aber es gibt natürlich, weil Menschen soziale Wesen sind, auch noch ein völlig anderes Bedürfnis. Und zwar das, was wir Smalltalk nennen oder auf Bayerisch Ratschen nennen. Oder einfach mal so miteinander plaudern können, weil das der soziale Kitt ist, der uns Menschen zusammenhält. Und du hast in Unternehmen gearbeitet, ich habe in Unternehmen gearbeitet. Wenn wir da mal selbstkritisch die Zeiten gemessen hätten, wo wir über Dinge reden, die mit der Firma gar nichts zu tun haben oder mit unserem Unternehmen, dann wären das schon relativ hohe Prozentsätze. Also am Gang, nicht nur am Gang in der Kantine oder wenn du ein Büro teilst, dann erzählst du natürlich, wo du am Wochenende warst oder was du gerade für ein Buch liest oder wie du den Tatort vom Sonntag fandest oder das Fußballspiel oder der Urlaub oder. Und man darf das nicht, wie es die Theorie X nahelegen würde, dann verdammen als eine Art und Weise, Unternehmen zu hintergehen, sondern wir wissen, dass ohne diesen sozialen Kit auch keine Kooperation wirklich möglich ist. Also wenn wir nur dort uns unterhalten würden, wo es um fachliche Dinge geht, dann wäre das wahrscheinlich ein sehr reduziertes kommunikatives Leben. Und die Frage ist, ob in einem solchen Milieu sich überhaupt Kreativität und Leistung wirklich entfalten könnten. Mhm. Also, neben der Tiefe, und das ist das Interessante an dieser Situation, neben der Tiefe, mit der wir rechnen müssen, müssen wir auch gleichzeitig Raum bieten, alltägliche Themen zu bequatschen. Ich sag's mal so, wie es ist. Also es ist beides offensichtlich sehr notwendig.
Also du meinst, wenn man sich jetzt für einen Call verabredet, um einen Projektstatus beispielsweise durchzusprechen, dann sollte man eine gewisse, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Normalität beibehalten und auch durchaus auch mal bei so einem Call mal fragen, wie geht's dir denn, also so ein Smalltalk mal zu führen. Ein
Smalltalk? Ja. Es gilt aber das Gleiche, wie ich es vorher schon sagte, also nicht die Türe eintreten. Und häufig wird, es gibt eine sehr spannende Verwechslung zwischen privaten und persönlichen Themen. Die privaten Themen sind Themen, die nur den Mitarbeiter was angehen. Und die gehen mich als Chef, als Chefin gar nichts an. Also hast du denn jetzt die Hypothek für dein Haus schon abbezahlt? Hat dein Bub immer noch so schlechte Noten in der Schule? Oder was auch immer. Ich übertreibe das jetzt mal. Das ist nicht ethisch vertretbar, als aus der Rolle eines Vorgesetzten in diese Privatsphäre einzudringen. Was aber jederzeit erlaubt, möglich und sinnvoll ist oder sein kann, ist, über persönliche Themen zu reden. Also die Frage, wie geht's dir denn gerade so? Wie ist denn das für dich, im Homeoffice zu arbeiten? Die sind natürlich völlig legitim. Aber die Frage, wie wirkt sich das jetzt auf deine Ehe aus, dass ihr dauernd aufeinander sitzt, die ist natürlich nicht legitim. Und diese Verwechslung von Persönlichem und Privatem, die ist gefährlich. Und als Chefin, als Chef muss ich mir immer überlegen, was ist der persönliche Bereich und was ist der private Bereich, der mich nichts angeht. Es ist für dich nachvollziehbar, also, weil das ist eine diffizile Unterscheidung.
Ganz wichtig, also die Empathie, ne, für das Gespräch. Und weißt du, was ich noch sehr interessant fand, was du vorhin bei den Bedürfnissen angesprochen hast? Und zwar hast du auch von Kreativität gesprochen. Und seit vielen, vielen Jahren schaue ich mir immer mal wieder Studien an, was ist denn in Organisationen besonders wichtig, und Kreativität schneidet seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr weit oben ab, ja, wenn nicht an erster Stelle. Und ich glaube, auch in so einer Situation, in der wir gerade sind, ist Kreativität sehr wichtig, einfach nochmal neu zu denken, nach neuen Lösungen zu suchen, auch Kreativität mit der Arbeitssituation umzugehen, gerade, ne? Und auch da, glaube ich, ist auch dieses Thema der Freiräume sehr wichtig. Also was wir jetzt auch so in den letzten so Bereichen gesprochen haben. Also erstmal als Führungskraft natürlich auch den Freiraum zu geben, vielleicht Dinge auch anders zu tun. Ne? Und ich hatte jetzt nur gerade diese Idee, also wenn man den Mitarbeiter fragt, wie geht's dir denn heute, vielleicht auch nicht Dinge zu hinterfragen, die oder versuchen zu verändern, die jetzt vielleicht auch anders laufen, denn diese Freiräume sind vielleicht gerade jetzt von großer Bedeutung. Ne?
Es gibt ja gerade eine hohe, also die Angst gebiert immer auch Sehnsüchte. Und wir haben ja jetzt gerade die Sehnsucht nach der Zeit danach. Also die Stimmen werden immer lauter, können wir denn unsere Restriktionen nicht jetzt schon lockern und können wir nicht wieder raus und können dies und jenes machen. Und da merkst du die ganze Ungeduld oder auch dieses sich nicht mehr konfrontiert sehen wollen mit den Ängsten, die unterwegs sind. Also wir würden uns lieber wieder dem Getöse der Ökonomie ausliefern als der Bedrohung durch das Coronavirus. Und wenn man das kreativ ummünzt, und auf dieser Spur bist du ja gerade, also diese Sehnsucht nach der Zeit danach nutzt und mal die Frage mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diskutiert, was können wir denn daraus lernen, was können wir nachher anders machen? Der Jens Korsen, ein Kollege von mir, hat mal formuliert, die Situation ist dein Coach. Also was lehrt uns dieser Coach momentan? Und wenn man die Diskussion führt, hat man, glaube ich, sehr, sehr viele gute Dinge gleichzeitig erreicht. Also erstens mal eine zuversichtliche Haltung zu pflegen, zweitens die mit der Kreativität zusammenzubringen und drittens da vielleicht Ideen zu entwickeln, die auch für die Zeit danach das Zusammenleben, die Arbeit, die Kooperation, die Entscheidungsfindung und was eben zur Führung alles dazu gehört, zu erleichtern. Also vielleicht eine schlankere Meetingkultur zum Beispiel. Oder mehr Zulassen von Freiräumen. Oder was ja viele jetzt mit Videobandbreiten an Problemen haben, es muss nicht jeder bei jedem Meeting dabei sein. Sondern wir reden mal mit den drei und mal mit den vier. Und. Oder wir können auch in Zukunft jedes dritte Meeting über Homeoffice machen. Also nur mal um ein paar formale Dinge zu nennen. Aber ich glaube, das wäre eine sehr kreative Diskussion. Ja, Julia, jetzt habe ich gar nicht auf die Zeit geguckt, ehrlich gesagt.
Ja, ich hab ein bisschen drauf geguckt. Ich glaube, es lohnt sich, genau, dass wir zum Ende kommen. Ich fand das Gespräch sehr, sehr wertvoll, Heinz. Denn ich fand es sehr interessant, nochmal aus dieser Führungsperspektive, die hoffentlich jetzt nicht nur für Führungskräfte interessant war, auf dieses Thema zu schauen. Und ja, ich persönlich glaube, dass sich in so einer Krise auch der wahre Charakter oder auch die Führungsqualität zeigt. Und finde es aber sehr wichtig, was du gesagt hast, dass es sich da lohnt, eine zuversichtliche Haltung zu zeigen. Denn für viele Führungskräfte ist das jetzt eine Chance, ja, vielleicht auch Dinge anders zu machen, Dinge auszuprobieren. Und du hast ja viele interessante Fragen oder sinnvolle Fragen heute angeregt. Und ja, die ich so wertvoll fand, sind die Frage ganz zu Beginn, wo sind meine Koordinaten in dieser Welt während der aktuellen Situation für Führungskräfte, aber auch jeden Menschen selbst. Und ja, für Führungskräfte die Frage empathisch zu stellen, wie geht es dir, mein Mitarbeiter oder mein Kollege, wirklich? Oder auch mal sich selbst die Frage zu stellen. Ne? Das haben wir heute gar nicht so besprochen. Und ja, auch toll jetzt zum Schluss, was können wir aus dieser Situation lernen und die Situation als unseren Coach sehen?
Ja, und Zuversicht heißt hier eben nicht rosa Brille.
Genau,
nicht rosa, sondern Brille. Zuversicht bedeutet, die Krise tatsächlich als Lernmöglichkeit zu nehmen, weil es mit Sicherheit viele Dinge gibt, die wir nachher besser machen können. Und das ist meine große Hoffnung. Und Julia, ich weiß jetzt nicht, ob du mir das Schlusswort lässt.
Selbstverständlich.
Ah, okay. Ich habe nämlich bei Gabor Steingart, der einen exzellenten Podcast auch macht, ein Zitat von Oscar Wilde gefunden, mit dem ich vorschlage, dann heute Schluss zu machen. Und dieses Zitat heißt, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, dann war es noch nicht das Ende.